RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Eine Welt ohne Hunger gehört zu den Hauptzielen der Vereinten Nationen. Bis 2030 sollte dieses Ziel erreicht werden, aber wir sind weit davon entfernt. Nach Jahren, in denen die Zahl der Hungernden zurückging, steigt sie jetzt wieder deutlich an, laut Welthungerhilfe auf mittlerweile weit über 800 Millionen. Warum ist das so? Was läuft falsch? Und wer trägt die Verantwortung dafür? Das wollen wir besprechen in der kommenden knappen Stunde im RBB 24 Inforadio Forum. Mein Name ist Dietmar Ringel und das sind meine Gäste. Helga Flores-Trejo, sie ist bei der Bayer AG zuständig für Beziehungen und Partnerschaften mit internationalen Organisationen. Michael Buntrup vom Deutschen Institut für Entwicklung und Nachhaltigkeit ist auf dem Podium. Außerdem Chris Metmann, er ist Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation Foodwatch. Und Christel Weller, Abteilungsleiterin Ländliche Entwicklung und Agrarwirtschaft der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Bei der GIZ sind wir heute auch ein weiteres Mal zu Gast in der Reihe GIZ diskutiert. Frau Weller-Malonga, die weltweite Ernährungskrise ist ja wegen des Ukraine-Krieges wieder in den Schlagzeilen, wegen des Krieges und der Folgen für die weltweite Ernährung. Ansonsten habe ich manchmal den Eindruck, läuft dieses Thema hier bei uns in Deutschland so ein bisschen unter dem Radar. Wie sehr hat dieser Krieg tatsächlich das Ernährungsproblem verschärft?
Also der Krieg hat das sicher auch nochmal ganz hoch auf die politische Agenda gebracht, hat es sicherlich auch verschärft durch Themen wie Nahrungsmittelpreise, Düngemittelpreise, Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln etc. Aber die deutsche Bundesregierung hat das Thema schon über mehrere Legislaturperioden jetzt sehr, sehr aktiv bearbeitet. Es gibt die Sonderinitiative Eine Welt ohne Hunger, die 2014/15 ins Leben gerufen wurde und die sich sehr, sehr intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt hat. Und da auch erhebliche Mittelzuwächse in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung gestellt hat. Es gab ja damals den G7-Gipfel in Elmau, den hat vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere noch in Erinnerung, wo die G7-Staaten gesagt haben, wir wollen 500 Millionen Menschen aus Hunger und Armut befreien. Das hat sich so nicht realisiert. Sie haben eben erwähnt, die Welthungerhilfe hat die Zahl in 2021 auf 828 Millionen Menschen geschätzt, die in Hunger und Armut leben. Aber da kommen unterschiedliche Faktoren zusammen. Ukraine-Krise sicher eine, aber auch der Klimawandel und vor allem Krisen und Konflikte, die weltweit sehr, sehr stark zunehmen.
Ja, vielleicht gehen wir da gleich mal noch ein Stückchen weiter bei der Frage, was sind denn weitere Gründe dafür, dass das ein so zähes Problem ist? Sie haben ja gesagt, da gibt es Initiativen aller Art seit vielen Jahren. Es gibt viele engagierte Helfer, hier sitzen ja auch welche mit auf dem Podium. Und trotzdem, wenn wir dann schauen, Herr Buntrup, die Lage an sich wird nicht besser. Also was sind Gründe dafür, dass das so furchtbar kompliziert ist?
Ja, leider gibt es sehr viele und deswegen ist es auch so schwer. Also einmal muss man ja sagen, der chronische Hunger ist ja ein Phänomen, das die Menschheit sowieso mal von jeher mitbegleitet. Also noch vor 150 Jahren war jeder zweite Mensch von Hunger bedroht. Und es gab lange Zeit, dann bis in Mitte der 2010er Jahre, gab es gute Fortschritte eigentlich. Ne? Sehr, sehr stark zum Beispiel hat die Entwicklung in China den weltweiten Hunger reduziert. Aber, und ja, Frau Malonga sagt es ja schon, ein neuer Stress jetzt, der zunehmend eine Rolle spielt, ist der Klimawandel und die Extremwetterverhältnisse. Ich würde neben dem Krieg vor allen Dingen noch Corona und die Nachwirkungen nennen. Das hat ja auch von der Welthungerhilfe so gezählt zu fast 150 Millionen zusätzlichen Hungernden geführt. Dagegen verblasst im Moment noch der Ukraine-Krieg. Da wird im Moment nur geschätzt so 13 bis 15 Millionen, wenn es schlecht läuft. Kriege, Konflikte haben wir auch auf der Palette. Und was ich jetzt noch fürchte für die Zukunft, was noch gar nicht so richtig durchgedrungen ist, ist die Düngemittel und die hohen Energiepreise, jetzt auch die Inflation, die wir haben und auch die Inflationsbekämpfung, die werden wahrscheinlich uns im nächsten Jahr und wahrscheinlich auch im übernächsten Jahr mindestens noch sehr beschäftigen. Und ich muss sagen, ich fürchte, dass da nochmal ein großer Schwung an weiteren Ernährungsunsicheren, ne? Ich will nicht unbedingt sagen Hungernden, aber Ernährungsunsicheren dazukommt. Man kann es ja noch nicht messen, man kann im Moment nur fürchten, dass durch die extrem gestiegenen Dünger- und Energiepreise die Bauern viel weniger investieren werden können, ihre persönliche Kalkulation, aber auch die hohen Kapitalkosten, alles wird zusammenkommen und dann die Produktion wahrscheinlich weltweit nochmal deutlich einschränken.
Herr Mittmann, Foodwatch schaut sich ja das Problem Ernährung weltweit an, hier bei uns in Deutschland, in den entwickelten Ländern. Da gibt es viele kritische Bemerkungen, die da immer von Ihrer Seite kommen. Aber Sie schauen natürlich auch auf das, was in den ärmeren Ländern passiert und vor allem auch auf die Wirkungen des einen auf das andere. Wie sieht es da aktuell aus? Also wenn wir nach Gründen und Ursachen für diese weltweite Ernährungskrise suchen oder wenn wir danach fragen, wie viel kommt da vielleicht an zusätzlichem negativem Input auch von der reichen Welt?
Wir müssen das Problem deutlich dichter an uns ranholen, damit wir das wirklich auch handhabbar machen. Ich möchte mal eine Zahl nennen, die, glaube ich, sehr symbolisch für das steht, was eigentlich ein ganz großes Problem in der Sache ist. In Deutschland halten wir sowas wie 52 Millionen Schweine. Jedes Jahr landen 13 Millionen Schweine, das ist ein Fünftel davon, im Müll. Noch bevor die in irgendeine Form von Fleischproduktion kommen, das ist ein Fünftel der bei uns gehaltenen Schweine sind Müll, weil sie im Stall verenden. Diese Tierproduktion wird massiv gefüttert mit Getreide, das nicht für andere beispielsweise, das nicht auf dem Teller landen kann, das landet im Trog. 60% der Getreideernten in der EU landen im Trog und nicht auf dem Teller. Und dieses System zeigt, dass wir gar keinen Mangel haben. Es ist genug da. Die entscheidende Frage ist, wie wird das verteilt? Und das ist aus meiner Sicht eine Rolle, wo wir in den Blick kommen und wo wir das europäische Agrarmodell tief hinterfragen müssen.
Ja, Frau Flores Trecho-Bayer hat eine große Agrarsparte, da geht es um Saatgut, da geht es um Pflanzenschutzmittel, da geht es auch um Know-how, wie man effektive Landwirtschaft betreiben soll. Inwiefern engagieren Sie sich denn in den ärmeren Ländern, also um es einfach mal zu verstehen?
Wenn ich zuerst nur kurz darauf eingehen kann, weil ich glaube, es gibt einen qualitativen Unterschied. Ja, wir haben uns mit Hunger vorher beschäftigt, aber der Moment, in dem wir uns befinden und die Konvergenz von Faktoren wurde von meinen Kollegen hier auch genannt, es gibt multiple Faktoren, die uns dazu geführt haben, hat wirklich Ernährung auf wirklich höchsten Priorität der weltweiten Agenda. Und ich glaube, etwas weg von nur humanitäre oder nur ein Bereich für Entwicklungszusammenarbeit hin zur Anerkennung, dass es das absolut systemrelevant ist. Und für mich, das ist von Bedeutung, weil es heißt für uns, auch für Bayer, dass wir uns wirklich am Scheideweg befinden. Und zwar am Scheideweg zwischen Klima, Ernährung und globale Stabilität. Und nur wenn wir das auch zusammen denken, auch leider in dieser Komplexität, können wir das angehen. Und weil Sie, wenn Sie das angucken, braucht das in der Tat alle Akteure, um das anzugehen. Und Bayer ist eine davon, größten Produzent von Saatgut weltweit. Und wir sind in der Tat weltweit aktiv. Und eine Sache, was, glaube ich, eine der Ansätze, wo wir denken, woran wir arbeiten müssen, um wirklich was zu lösen, ist Kleinbauer unterstützen. Und das tun wir in der Tat in Asien, Afrika, Lateinamerika, weil grundsätzlich die spielen größte Rolle in Ernährung für viele dieser Länder.
Gut, auf so konkrete Dinge kommen wir nachher auf jeden Fall noch zurück. Ich würde gerne nochmal ansetzen bei der Frage, Herr Mittmann hat vorhin schon geschildert, die reichen Länder leisten sich eine Vielzahl von Schlachttieren, die am Ende gar nicht verwertet werden. Da wird Überfluss produziert, in anderen Teilen der Welt fehlt es an allem. Aber Frau Weller-Molonga, haben wir überhaupt genügend Ackerfläche auf der Welt? Die Weltbevölkerung wächst, aber die Welt wird ja nicht größer. Also haben wir genug Landwirtschaftsflächen?
Es gab eine Studie von Eat Lancet 2019 und da war die gute Nachricht, wir können 10 Milliarden Menschen mit dem, was als Fläche zur Verfügung steht, ernähren. Wir müssen aber die Flächen nachhaltig bewirtschaften und nicht Böden auslaugen, Lieferketten nicht nachhaltig organisieren, entwaldungsfreie Lieferketten garantieren, sodass wir die natürlichen Ressourcen nicht zerstören, sondern nachhaltig erhalten. Und da haben wir als GIZ viele gute Erfahrungen und viele Methoden mit Kleinbauern zusammen entwickelt, wie diese nachhaltige Flächennutzung funktionieren kann. gute landwirtschaftliche Praktiken. Das geht von agroforstlichen Maßnahmen bis Leguminosen in den Boden, eine gute Fruchtfolge etc.
Leguminosen, das sind was genau?
Bitte? Leguminosen, ja. Das ist eine, zum Beispiel eine Bohne ist eine Leguminose. Die hat, die macht Knöllchen in den Wurzeln und damit kann sie Stickstoff anreichern.
Also das spart im Boden. Jetzt Kunstdünger zum Beispiel.
Und das spart den Düngereinsatz, das verbessert den Boden, das verbessert die Bodenqualität, die Durchwurzelung im Boden wird besser und eben die Stickstoffanreicherung und schützt gleichzeitig vor Erosion, weil sie relativ bodendeckend ist.
Aber trotzdem nochmal gleich eine Nachfrage, vielleicht an Herrn Mettmann. Ich habe mal so eine Liste gesehen, wie die Ackerfläche weltweit prozentual so aufgeteilt ist und dort, wo wirklich was wächst, wovon die Menschen sich ernähren unmittelbar, das ist ein relativ kleiner Anteil nur. Und dann ist die Frage, weil Frau Weller hat gerade so ein paar Beispiele genannt, dass man das also besser machen soll, aber muss man nicht erstmal diese Einteilung vielleicht auch grundsätzlich verändern, dass da erstmal das angebaut wird, was die Menschen jetzt dringend brauchen?
Das ist sicherlich ein Faktor und der für mich viel relevantere Faktor ist, wie gehen wir eigentlich mit diesem Boden um? Und da muss ich sagen, da regt sich bei mir schon ein bisschen Widerspruch, wenn ich höre, dass Bayer jetzt auf der sozusagen Seite der Lösung steht. Bayer ist einer der größten Exporteure weltweit von Ackergiften, von Pflanzenschutzmitteln, wie es immer so schön heißt. Eigentlich vernichten die auch sehr viel Pflanzen. Und die vernichten vor allen Dingen auch in dem massiven Einsatz, den wir weltweit beobachten können, das Leben im Boden. Wir machen uns mit dieser Form von intensiven Landwirtschaft, die durch diese Pestizide befördert wird, machen wir uns im Prinzip den Boden unserer Zukunft kaputt und verschieben das Problem damit nur in die Zukunft. Das ist keine nachhaltige Problemlösung und wir kippen immer mehr und immer mehr von diesen Pestiziden auf die Böden.
Geben wir doch die Frage gleich an Flores Trejo. Also wir wissen ja, dieses Prinzip, das ist ja auch vielfach publiziert. Also man verändert Pflanzen so, dass sie resistent sind gegen Gifte, gegen Pestizide, aber diese Pestizide vernichten das gesamte Unkraut. Und am Ende wächst eben nur noch der Mais oder die Nutzpflanze, die ich angebaut habe. Das ist ja erstmal toll, wenn man schnell einen guten Ertrag haben will. Aber wir wissen, das hat Risiken und Nebenwirkungen. Das hat Herr Mettmann gerade angesprochen. Wie bewerten Sie das?
Risiken und Nebenwirkungen, in der Tat, sie werden aber gebraucht, um Ernährung wachsen zu lassen. Nun, was haben wir gemacht in Bayer? Wir hatten uns vorgenommen, dass bei 2030 um 30% die Umweltbelastung der Pflanzenschutzmittel, die wir produzieren, zu reduzieren. Aber es sind Produkte, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Im letzten Jahr haben Sie viele vielleicht die Bilder gesehen und Meldungen gesehen, Heuschrecken haben wahnsinnigen Schaden in Nordafrika bis hin zur Middle East, Nahost, Jemen dazu verursacht. In Kenia allein, es war noch nicht, in 70 Jahren noch nicht so viel Zerstörung. Wir haben also mit FAO zusammengearbeitet, um
Welternährungsorganisation.
Ja, die FAO, die Welternährungsorganisation, um Mittel zu schicken, um eben diese Heuschrecken zu bekämpfen. Das ist nur die Lösung und damit haben wir eben 30 Millionen Leute Ernährung gesichert. Sicher ist, dass das Ziel ist, zunehmend und an alle möglichen Ecken die Umweltbelastung von Landwirtschaft zu reduzieren, weniger Wasser zu verbrauchen, daher auch Geneditierung für Pflanzen, weil wir wissen, da wir mit Klimawandel zu rechnen haben und nun gerade auch gestern IPCC-Bericht nochmal sagte, wir sind noch nicht auf das Ziel 1,5 Grad, müssen wir alles tun, um so schnell wie möglich eben Pflanzen zu haben, die sich besser anpassen, die weniger Ressourcen verbrauchen, weniger Pflanzenschutz etc. Daran arbeiten wir.
Gut, das gebe ich jetzt gleich nochmal in die Runde zurück. Herr Buntrop, ja, das klingt ja logisch, wenn wir wissen, 800 Millionen Menschen leiden Hunger, da kann man jetzt vielleicht kein Programm auflegen, das in den nächsten 10, 20 Jahren da vielleicht ein bisschen dran gearbeitet wird, sondern wenn man da, also ich sag mal, Produkte hat, die dafür sorgen, dass schnell was wächst, wovon die Menschen ihren Hunger stillen können, dann ist es doch gut. Oder muss man doch misstrauisch sein?
Man muss immer misstrauisch sein. Das ist, glaube ich, eine generelle Regel. Es ist halt so, tatsächlich, ja, wir brauchen mehr Produktion. Oder wir brauchen zumindest mehr verfügbare Nahrungsmittel. Das könnte ja auch ein Weg sein, eben über die Reduktion von Fleischverzehr kann man auch mehr Nahrungsmittel hinzubekommen, die für den menschlichen Verzehr dann geeignet sind. Aber es ist einem eigentlich dann doch nicht der einzige und alleinige Weg. Wir hatten bis 2007 eigentlich sehr, sehr niedrige Nahrungsmittelpreise, viel niedriger. Da war das überhaupt kein Problem, dass wir sozusagen die Fleischproduktion hatten und damit einen Teil abgeschafft haben. Im Gegenteil, das war die Zeit, wo wir dann auch noch die Bioenergie dann aufgebaut haben, um Produkte vom Markt zu nehmen. Denn damals hieß es, die Preise sind so niedrig, dann verdienen die Bauern, auch gerade die Kleinbauern in den Entwicklungsländern, nicht genug und haben dann weder eigene Produktion und vor allen Dingen auch keine Verkaufsprodukte. Denn letztendlich, wenn wir sagen, es ist genug Nahrung da und es ist ein Verteilungsproblem, dann ist es ein Armutsproblem. Die Leute haben zum Teil einfach nicht genug Geld, um sich Nahrung auch zu kaufen. So, das heißt also weder sehr niedrige Preise, die schädigen die Bauern als Produzenten und in ihrer Einkommenssituation, noch zu hohe Preise, die dann die Konsumenten schädigen und die Bauern in ihrer Eigenschaft als Konsumenten, sind eigentlich die Lösung.
Ja, vielleicht können wir das jetzt noch mal ein bisschen aufschlüsseln auf die Situation jetzt gerade. Haben wir ein Angebotsproblem oder haben wir ein Verteilungsproblem?
Ganz aktuell hatten wir natürlich ein großes Zugangsproblem durch die Störung der Märkte, dass die Ukraine und auch Russland, Belarus weder Nahrungsmittel noch Dünger schnell liefern konnten. Das ist ein richtiges Zugangsproblem, das ja dann auch für die hohen Preise verantwortlich ist. Grundsätzlich haben wir eigentlich kein Produktionsproblem. Vor allen Dingen, solange wir, sagen wir mal, mit die Produktionssteigerung mit der noch immer steigenden Weltbevölkerung Schritt halten kann. Wir müssen natürlich sehen, die heutige Produktion reicht, um die heutige Bevölkerung zu ernähren, aber sie reicht nicht, um in 2050 10 Milliarden Menschen zu ernähren.
Aber da sind wir auch wieder bei der Frage, die Produkte von Bayer, Frau Flores-Tejo hat das vorhin geschildert. Frau Weller, wie sehen Sie das? Also jetzt doch vielleicht intensive Landwirtschaft betreiben mit entsprechenden Herbiziden, die dafür sorgen, dass da schnell viel Mais wächst und dass die Heuschrecken keine Chance haben, das wegzufressen, dass die Menschen was zu essen haben? Oder hilft, sage ich mal, jetzt auch vollständig biologische Produktion für Afrika?
Also ich glaube, es gibt nicht das Entweder-Oder, sondern es muss schon die gute Mischung sein. Aber es muss sichergestellt werden, dass Pflanzenschutzmittel etc. so angewendet werden, dass sie den Böden und auch der Umwelt nicht schaden. Und nicht zum Beispiel die Biodiversität zerstören etc. Also das gehört auch zu den guten Praktiken, diese Pflanzenschutzmittel so anzuwenden. Ich würde gerne nochmal auf Ihre Flächenfrage zurückkommen. Ich halte die Flächenfrage vor allem deshalb für problematisch, weil die Landrechtsfragen in vielen Ländern überhaupt nicht geklärt sind. Und viele Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, wenn die Bäuerinnen überhaupt Zugang zu Land haben, nur 15% Frauen haben weltweit wirklich einen Landtitel, die haben dann die Landrechte nicht. Und das macht sowohl was aus mit den Praktiken, die sie anwenden, weil wer investiert in seinen Boden, wenn ihm der Boden nicht gehört? Wer macht da Erosionsschutz? Wer macht vielleicht agroforstwirtschaftliche Maßnahmen etc., wenn der Boden ihm nicht gehört? Das ist ein Hinderungsgrund und deshalb glaube ich, die Landrechtsfrage ist eine ganz, ganz wichtige Frage, um mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen.
Aber das ist doch etwas, was in den Ländern selbst geklärt werden muss. Da wird man kaum vom reichen Norden aus den Ländern Vorschriften machen können,
wie sie es tun sollen. Es muss ein politisches Commitment in den Ländern geben, aber dann unterstützen wir sehr wohl Projekte. Es gibt zum Beispiel ein großes Globalvorhaben vom BMZ beauftragt, das in unterschiedlichen Ländern Afrikas interveniert, um Landrechtsfragen zu klären und Bodentitel zu vergeben, zum Beispiel in Uganda. Und in Uganda haben wir es auch geschafft, dass die Frauen, also die Bäuerinnen, da ganz aktiv aufgenommen wurden und dass 43% der Landtitel, die verteilt werden, dann auch für Frauen verteilt werden. Das ist für mich ein Wahnsinnserfolg. Ich habe im Bodenrecht in Benin mal ein paar Jahre gearbeitet, Ende der 90er Jahre. Und da war dieses Thema, wie können Frauen Zugang, rechtlich abgesicherten Zugang zu Land haben, quasi noch nicht diskutierbar. Und jetzt haben wir da erste Erfolgsschritte erreicht. Das finde ich eine...
Ich würde bloß jetzt an der Stelle Herrn Wittmann gerne nochmal einbeziehen, weil Sie haben ja vorhin dieses Fass aufgemacht, dass das also schwierig ist mit diesen Pflanzenschutzmitteln, in Anführungszeichen, wie Sie sagen. Also Sie sind der Meinung, darauf sollte man doch mehr oder weniger verzichten. Jetzt habe ich so festgestellt, von den anderen hieß es, man muss einen vernünftigen Kompromiss machen. Also sehen Sie auch die Notwendigkeit zunächst mal, um akute Hungersnöte zu lindern, dass man einfach auch auf solche Mittel angewiesen ist?
Nein, das halte ich für völlig falsch. Und manchmal erinnert mich diese Diskussion so ein bisschen, wie wenn man sozusagen mit jemandem, der schwer drogenabhängig ist, redet. Der sagt einem dann nämlich auch, ja, ich brauche das und ich brauche da ein bisschen mehr von und wir müssen noch ein bisschen mehr die Erträge steigern. Und es ist ja auch so, die Pestizide werden immer giftiger. Die sind ja nicht, die werden ja nicht besser, die werden giftiger. Und eigentlich würde man den Leuten ja nicht sagen, du, nimm mal andere Drogen oder nimm mal ein bisschen mehr, sondern den Leuten würde man sagen, hör doch auf damit.
Ja, aber bleiben wir mal bei dem Beispiel Heuschrecken. Also was soll man denn jetzt tun, wenn die Heuschreckenplage da ist und man darf nichts dagegen verwenden?
Also ein Hauptproblem, warum überhaupt Schädlinge eine solche Macht entfalten können, ist die extrem krass reduzierte genetische Vielfalt, die wir durch industrielle Monokulturen haben. Ja, und ich sage, also natürlich hat es schon immer auch Heuschreckenplagen gegeben, das will ich nicht bestreiten, aber das ist jetzt ein Beispiel und wir reden ja weltweit von einer großen Fläche von Landwirtschaft, wo Heuschrecken gar keine Rolle spielen, wo massiv giftige Pestizide ausgeschüttet werden. Und ich kann mir das nicht verkneifen. Sie haben gerade gesagt, Frau Flores, dass Sie sich so bemühen, dass das alles umweltfreundlicher wird. Bayer exportiert beispielsweise sogenannte Neonicotinoide. Das sind Pflanzenschutzmittel, jetzt sage ich das auch schon, Pestizide, Ackergifte, die extrem schädlich für Bienen sind. Die kann man direkt mit Bienensterben in Verbindung bringen. Die sind hier in der EU inzwischen verboten. Die werden hier nicht mehr, also im großen Stil nicht mehr angewendet. Die werden woanders hin exportiert. Also kann ich nicht glauben, dass hier tatsächlich wirklich was getan wird, um Umweltbelastung zu reduzieren.
Geben wir gleich nochmal Frau Flores-Trejo das Wort.
Wir haben leider ein Beispiel gesehen von einem Land, der gerade entschieden hat, in diesem Jahr keine Kunstdünger und keine Pflanzenschutz zu nutzen. Sri Lanka. Was war das Ergebnis? Sri Lanka ist von Reisexporteur zu Reisimporteur geworden. Die Regierung hat dabei auch nochmal wurde gestürzt. Und ein Brot in Sri Lanka ging von 60 Rupees auf 300 Rupees. Eine Katastrophe. Also es zeigt, dass natürlich braucht man das. Die Frage ist, woran wir uns bemühen müssen, ist natürlich, dass es aber Impact auf Umwelt anders wird. Und ich möchte aber Frau Weller auch folgen, weil lass uns konkret diskutieren, Kleinbauer. Und ich komme darauf zurück, weil wir haben 550 Millionen Kleinbauer in der Welt. Sie sind teilweise dafür verantwortlich, dass 80% der Lebensmittel in den ärmsten Ländern der Welt produziert werden. Kleinbauer, Sie haben, Frau Weller, eine der Probleme genannt, Landrechte. Leider gibt es aber viele systemische Probleme, Finanzierung. Von Gesamtfinanzierung, die existiert für Klimafinanzierung weltweit, Kleinbauer bekommen weniger als 2%. Zugang zu Technologien, auch sehr schwierig. Also wenn wir wirklich eine Veränderung machen wollen, es bedarf auch, diese Kleinbauer zu unterstützen, auch Technologien Zugang zu haben, damit sie produzieren können und sich ernähren können. Und da arbeiten wir auch mit Entwicklungszusammenarbeit, mit Entwicklungsorganisationen, um das zu erreichen.
Naja, die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ist in der deutschen Zusammenarbeit relativ jung und gar nicht so intensiv, wie man das glaubt, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich weiß noch, dass vor einigen Jahren noch eine massive, auch ein Widerstand gegen diese Zusammenarbeit war, weil man natürlich auch in der...
Seitens der Wirtschaft oder seitens des
Staates? Seitens des Staates. Weil man natürlich immer die Furcht hat, dass man mit öffentlichen Geldern im Prinzip da eher die Gewinne der Konzerne und die Interessen der Konzerne befördert, als die der Zielgruppe. Das können Bauern sein oder auch die lokale Wirtschaft, die ja auf der einen Seite in einem Konkurrenzverhältnis steht, aber natürlich auf der anderen Seite auch gemeinsame Geschäfte gemacht haben. Das ist schwierig dann für den Staat irgendwie, das immer klar und transparent zu machen, wo die Gelder wie eingesetzt werden.
Vielleicht sagen Sie uns an der Stelle gleich noch Ihre Meinung. Wie sollte es denn gut funktionieren?
Also ich persönlich bin der Meinung, es geht nicht ohne den Privatsektor. Landwirtschaft ist im Prinzip bei uns und auch in den Entwicklungsländern eigentlich eine Sache, die nur in einem, da sehe ich auch die Bauern als Teil des Privatsektors. Die sind Produzenten, die wollen Geld verdienen, sie wollen nicht unbedingt mehr produzieren, aber sie wollen mehr Geld haben, ne? Weil die meisten eben arm sind und das ist legitim. Und ob sie das über einen ökologischen Landbau machen oder über einen konventionellen Landbau, das bleibt dann tatsächlich auch oft den einzelnen Bauern, muss man das überlassen. Der ökologische Markt ist ja auch nicht so riesig, dass man jetzt da wirklich immer und überall ein gutes Geschäft draus machen könnte. Und Bauern, der ganze Handel, die Verarbeitung, die Vermarktungsketten, auch zunehmend die Supermärkte, das sind natürlich alles Privatsektorfirmen und mit denen muss man das System nachhaltig gestalten. Das geht nicht ohne.
Gut,
und ich darf noch einen Satz, ich finde das ein bisschen irreleitend zu sagen, diese Intensivierung oder die Pestizide, das wären Drogen. Ich würde sagen, das sind Medizinen und die können ja auch sehr, sehr schädlich sein, ganz klar. Nicht? Es gibt natürlich Überdosen, aber es gibt auch Unterdosen. Ich glaube auch da, man muss da wieder eigentlich den richtigen Mittelweg finden. Davon abgesehen, auch der ökologische Landbau hat ja auch seine Medizin. Nicht? Kupfer, Schwefel, das sind alles auch problematische Stoffe, die man aber trotzdem braucht. Landwirtschaft ist ein Eingriff in die Natur. Damit, glaube ich, müssen wir leben.
Gut, Sie wollen alle gleich was sagen, aber erst müssen wir eine kurze Pause machen für Nachrichten und Service. Globale Ernährung in der Krise. Wie gelingt eine Welt ohne Hunger? Das ist die Frage, über die wir heute gemeinsam nachdenken, auf dem Podium beim rbb24 Inforadio Forum in der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, sind Helga Flores-Trecho. Sie ist bei der Bayer AG zuständig für Beziehungen und Partnerschaften mit internationalen Organisationen. Michael Brüntrup vom Deutschen Institut für Entwicklung und Nachhaltigkeit ist dabei. Chris Metmann, Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation Foodwatch, und Christel Weller-Molonga, Abteilungsleiterin Ländliche Entwicklung und Agrarwirtschaft bei der GIZ. Wir haben gerade schon ziemlich angeregt diskutiert über die Frage, ob und wenn ja, wie Unternehmen, die ja Gewinne machen müssen, wenn sie denn funktionieren wollen, und der Staat zusammenarbeiten können bei einer sinnvollen Entwicklungszusammenarbeit mit den ärmeren Ländern, wo unterm Strich alle was davon haben. Herr Brüntrup hat gerade gesagt, das geht eigentlich nicht ohne diese Kooperation. Herr Metmann, gehen Sie damit?
Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, habe ich da großes Misstrauen, weil natürlich die Unternehmen, und wenn man sich anguckt, wie deutsche und europäische Unternehmen global agieren und wie dieses ganze System funktioniert, dann habe ich erstmal, sehe ich in erster Linie, dass es darum geht, sozusagen einen Gewinn zu erwirtschaften und ein System am Laufen zu halten, was sozusagen, wo wir von profitieren massiv. Also wir richten weltweit, sage ich jetzt mal, mit Sojaproduktion beispielsweise, ganze Ökosysteme hin, damit wir hier bei uns übermäßige Massen an Tieren füttern können, die uns das Klima zerstören, was gleichzeitig die Welt wieder in Hunger stürzt.
Aber kurz bloß eine kurze Zwischenbemerkung, das ist ja jetzt nicht alleine den Unternehmen zuzuschreiben, das hat ja auch was mit der Politik zu tun, die in den Staaten gemacht wird.
Ich erlebe vor allen Dingen, dass die Unternehmen, also man muss sich ja nur mal angucken, Herzstück dieser ganzen Geschichte ist ja beispielsweise die Agrarpolitik der EU. Und da ist es tatsächlich so, dass die Agrarindustrie jetzt, naja, man kann das partnerschaftlich nennen, man kann es aber auch als massive Lobbyversuche bezeichnen. Die versuchen halt, dieses System am Laufen zu halten und die Subventionen weiter in eine Richtung zu lenken, die das ganze System immer weiter so laufen lassen. Deswegen erlebe ich das bislang nicht so, dass da eine Partnerschaft mit irgendwie dem Ziel, den Welthunger zu beseitigen, am Laufen ist, sondern es ist eine Partnerschaft, in Anführungsstrichen, wo es darum geht, Profite zu maximieren. Und natürlich ist es richtig, dass jetzt das einzelne Unternehmen an der einen oder anderen Stelle natürlich auch überleben muss, Gewinne machen muss. Da kann man in der Marktwirtschaft nichts dagegen haben. Aber sozusagen sich dann immer dagegen zu stellen, dass Sachen verändert werden, das erleben wir ja eben auch.
Frau Flores-Trecho, wie erleben Sie es denn als Vertreterin eines großen Unternehmens, das natürlich wirtschaftlich erfolgreich sein will, aber das ja auch Partnerschaften mit staatlichen Stellen eingeht?
Wenn wir uns einig sind, wir sehen das schnellsten wachsende Hungerkatastrophe in unserer Geschichte. Wenn wir wissen, dass systemisch Klimawandel uns vor riesige Aufgaben stellt und wir nicht viel Zeit haben, wir können nicht auf 10, 20 Jahre, wir müssen schnell bei 20, 30 bestimmte Ziele erreicht haben, heißt das, wir brauchen Innovationskraft, wir brauchen Dynamik, wir brauchen Veränderung, und zwar bahnbrechende. Und für mich heißt das aber auch, wenn wir hören diese Zahlen, 850 Millionen Leute in der Welt in 82 Ländern, das ist wirklich katastrophal. Das sind Leute, die am Hungerbett stehen. Das bedeutet, dass humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit allein wird das nicht schaffen. Wir müssen Wirtschaftsunternehmen, wir müssen eine unternehmerische Tätigkeit in diesen Ländern ermöglichen, die eben diese Probleme löst. Und wir müssen eben alle zusammen daran arbeiten, um das zu lösen. Und persönlich, wenn ich das darf, ich habe jahrelang genau von anderer Ecke an Nachhaltigkeit gearbeitet, in Stiftungen, in der Bundestag etc. etc. Und für mich war genau interessant, bei Bayer einzusteigen vor 2,5 Jahren, weil aus meiner Sicht der Ausmaß der Probleme, von dem wir stehen, bedarf riesige Investitionen und die richtige Entscheidung bei Unternehmen. Sonst schaffen wir es nicht.
Gut, Frau Weller,
daran arbeiten wir.
Frau Weller-Mellonga, Sie aus der Perspektive der GIZ haben ja auch regelmäßig, nehme ich mal an, mit diesen Fragen zu tun. Also welche Unternehmen nehmen Sie mit ins Boot bei bestimmten Projekten oder wie funktioniert das überhaupt? Kommt da ein Unternehmen wie Bayer, klopft bei Ihnen an und sagt, wir haben da eine Idee, machen wir eine Partnerschaft oder sind Sie da in der Offensive?
Also ich möchte da noch mal einen Perspektivwechsel machen. Und zwar von den Kleinbauern und von den Partnerländern ausgehend. Ich gehe ja nicht an die Arbeit ran, ich will hier mit Bayer eine Kooperation, sondern ich gucke, wo es sind die Problemlagen in den Ländern. Und wenn es eine Problemlage gibt, wo Bayer Teil der Lösung sein könnte, und solche gemeinsamen Projekte haben wir durchaus, zum Beispiel Apfelproduktion in Nordindien und da eine ganz spezifische Krankheit der Äpfel, wo wir mit Bayer zusammen so eine Forschungsaktivität gemacht haben, um diese Krankheit zu bewältigen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und diese Region in Indien produziert jetzt für den nationalen Markt sehr gute Qualität von Äpfeln. Aber ich gehe nicht davon aus, ich will eine Kooperation mit Bayern und dann gehe ich in die Länder und stülp denen über, was Bayer gerne hätte, sage ich jetzt mal so ganz platt. Sondern wir gucken in den Ländern, was sind die Bedarfe. Und ich möchte noch mal kurz ein Beispiel von vorletzter Woche, war ich in Afrika bei einem Bauern in Sambia und der hat mit einer nationalen NGO zusammengearbeitet, die Bauern berät und unterstützt, unterschiedliche gute landwirtschaftliche Praktiken anzuwenden. Und die gehen wirklich die ganze Bandbreite durch, von agrarökologischen, agroforstlichen Maßnahmen, aber auch, die bieten auch Dünger und Pflanzenschutzmittel, haben also die breite Palette. Und der Bauer hat die Freiheit der Wahl. Wie will ich produzieren und was will ich produzieren und wie viel produziere ich mit welcher landwirtschaftlichen Methode? Und der Bauer hat mir ganz genau erklärt, er hat einen Acker mit Mais, den düngt er mit Kunstdünger und wendet auch Pflanzenschutzmittel an. Aber er hat da hinten auch ein Feld, da macht er Agroforstwirtschaft, weil der Dünger ist ja teurer geworden, kann er sich nicht mehr so gut viel leisten. Und das heißt, er steht auf mehreren Standbeinen und entscheidet das selbst. Und ich bin fest der Meinung, wir können nicht mit unseren vorgefertigten Konzepten in die Länder gehen und sagen, das ist das Modul, das ihr anwenden müsst, sondern sowohl die Bauern als Privatunternehmen, Michael Ründrup hat es eben gesagt, als auch die Regierungen. Natürlich können wir die beraten, natürlich können wir sagen, die Bodenqualität nimmt ab. Das Landrechtsfrage ist eine wichtige Frage. Aber es ist eine Wahl der Länder, Entscheidungen zu treffen und da auch eigenständige Entscheidungen zu treffen und nicht unsere vorgedachten und vorbereiteten Konzepte.
Aber Herr Brüntrop, haben die ärmeren Länder wirklich immer die Wahl, ich sag mal, die Marktführer für Pflanzenschutzmittel, für Saatgut, das sind doch große Firmen aus dem Westen. Also müssen die nicht einfach hier anklopfen und vielleicht auch Bedingungen in Kauf nehmen, die sie gar nicht gerne haben?
Unbedingt, weil man darf natürlich auch dem Privatsektor, sowohl der Industrie als auch den Bauern, keinen Blankoscheck geben, einfach das zu machen, was sie wollen. Es gibt ja auch noch öffentliche Güter. Ich will nur daran erinnern, in Deutschland haben wir sehr gutes Bodenrecht, den Bauern, denen gehört der Boden. Die Bauern haben auch weitgehend die Agrarpolitik, die europäische Agrarpolitik, das waren nicht die Konzerne, das war die Agrarpolitik. Trotzdem läuft viel schief in Deutschland, das ist gar keine Frage. Also der wissenschaftliche Beirat des Landwirtschaftsministeriums, der fordert schon seit Jahren, ich glaube sogar seit Jahrzehnten, die europäische Agrarpolitik umzustellen. Das ist ja ein politisches Problem, dass wir das nicht machen, weil unglaublich viele Bauern davon natürlich profitieren. Also weder die einen noch die anderen haben da einen Freibrief zu machen, was sie wollen. Der Staat ist im Prinzip der richtige Adressat, wenn man sagt, der muss die öffentlichen Güter wahren, für den Umweltschutz sorgen, muss die Armut sozusagen im Blick halten. Heißt aber trotzdem, weder ohne die Bauern noch ohne den Privatsektor geht es. Da muss man halt dann irgendwie zu Kompromissen kommen in der Strategie. Und Sie haben natürlich recht, diese armen Länder und die armen Akteure in diesen Ländern sind natürlich eigentlich die Underdogs. Die haben natürlich wesentlich weniger Mittel, sie haben auch weniger politische Mitsprache und letztendlich überfahren wir sie schon ab und zu mal. Nicht? Und auch, ich sagte ja, also wenn die ganz großen Konzerne in diese Länder gehen, das Risiko ist schon da, dass sie lokale Unternehmen verdrängen. Genauso wie auch sehr große landwirtschaftliche Betriebe Kleinbauern verdrängen können in diesen Ländern, Landgrabbing. Das, wie gesagt, sind eigentlich staatliche Aufgaben, die wir zusätzlich unterstützen, auch über unseren Menschenrechtsansatz. Es gibt ja nun auch genug Länder, wo noch nicht mal der Staat letztendlich der Verfechter dieser öffentlichen Güter ist, weil wir auch wissen, diese Länder sind zum Teil sehr korrupt. Sie sind nicht unbedingt im öffentlichen Interesse unterwegs. Es ist leider, es gibt nicht den einen Ankerpunkt, wo man sagen könnte, das ist der Hebel und an dem drehen wir. Man könnte natürlich sagen, die allgemeinen Menschenrechte und die Nachhaltigkeitsziele, die bringen natürlich schon einen gewissen Korridor, immerhin.
Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich habe verschiedene Studien gelesen, aus denen hervorgeht, dass in den Ländern, in denen besonders viel Entwicklungshilfe geleistet wird, die Probleme besonders zählebig sind. Also da werden Beispiele aufgeführt, Äthiopien über eine gewisse Zeit, wo sehr viele Hilfsmittel hingeflossen sind, oder auch Madagaskar, wo eine sehr bittere Hungersnot herrscht. Auch dort sind viele Hilfsorganisationen aktiv, die ja, davon gehe ich mal aus, das Beste für die Länder wollen, Herr Medmann. Also ist das A so, dass Entwicklungshilfe auch kontraproduktiv sein kann? Und wenn ja, wie ist es zu erklären?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dazu arbeiten wir nicht. Dazu kann ich Ihnen wenig sagen.
Dann gebe ich die Frage an Frau Weller-Melonga weiter.
Ja, also das sind oft sehr vielschichtige Faktoren. In vielen Ländern sind es Krisen und Konflikte, siehe Äthiopien, ja, die da wesentliche Rückschläge auch nochmal bewirken. Ich habe lange im Sahel, in der Sahelregion in Westafrika gearbeitet. Da würde ich eigentlich sagen, dass ein Land nach dem anderen im Moment extrem unter Hungersnöten etc. leidet, weil da auch die Konflikte so stark sich ausgebreitet haben. Das hatte ich ja auch zu Anfang erwähnt, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, der Entwicklungsfortschritte wirklich zunichte machen kann.
Aber ist es vielleicht auch manchmal so, dass zu wenig Entwicklungshilfe geleistet wird, die unmittelbar die Produzenten vor Ort in die Lage versetzt, selbst auf die Beine zu kommen, dass man denen vielleicht einfach auch zu viel, sag ich mal, vor die Tür stellt und das hilft vielleicht für den Moment, aber das System ändert sich nicht wirklich. Also regionale Kreisläufe, Verkehrswege, die entstehen müssen, Verarbeitung von Lebensmitteln, dort, wo auch die Landwirtschaftsprodukte wachsen. Also diesen ganzen Komplex, haben wir den ausreichend im Blick?
Also ich glaube, da gibt es starke Lernkurven, ja. Ich würde sagen, wenn Sie mich so nach einer Fehler der Vergangenheit, der Entwicklungszusammenarbeit fragen, dann würde ich ein Thema schon benennen wollen, das ist eine starke Produktionsorientierung. Wir müssen mehr produzieren, dass die Leute dass mehr Leute gut ernährt werden können, dass das sicher eine Ausrichtung war, die zu wenig diese Nachhaltigkeitsthematiken, zum Beispiel in Madagaskar, berücksichtigt haben. Den Boden als Ressource, der absolut degradiert werden kann. Ein Drittel der Böden sind aktuell degradiert. Und wenn wir so weitermachen wie derzeit, dann werden es bis 2050 90% sein etc. Also dass man einen viel holistischeren Ansatz fahren muss. Einerseits Produktionssteigerung, Einkommen, andererseits aber auch die Naturressourcen vom Boden über Biodiversität etc., Wasser etc. ausreichend zu bearbeiten und dann die sozialen Aspekte. Und da würde ich noch ein Thema auch nennen wollen, Frauen in der ländlichen Entwicklung. War immer ein Thema, aber es ist immer so, wie viele Frauen erreichen wir? Da hat man Köpfe gezählt. Wie viele Frauen wurden ausgebildet etc. Aber die wirkliche Impact Also die Wirkungen bei den Frauen, dass sie da auch was haben von den Mehrverdiensten etc. Und dann auch das Empowerment, das heißt, dass Frauen mit in Entscheidungsrollen reinkommen, das hat sich erst in den letzten Jahren so stärker herauskristallisiert. Und das würde ich auch als ganz, ganz wichtigen Faktor sehen, der zu mehr Nachhaltigkeit beitragen wird, weil die Frauen eine sehr, sehr hohe Verantwortung in der Ernährungssicherheit ihrer Familien auch tragen.
Frau Flores Trejo.
Aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht muss man an zwei Ecken arbeiten. Lokale Produktion wurde gesagt, also Kleinbauer, Kleinbauer, Kleinbauer und daran arbeiten, wirklich alles zur Verfügung zu stellen, damit sie produzieren können, lokal. Und auf der anderen Seite Innovation, und ich möchte darauf eingehen, weil es ist nicht nur Innovation, was Gentechnik angeht, und da habe ich Beispiele, sondern auch was Geschäftsmodelle. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel von einem Unternehmen, ein Innovationsunternehmen aus Kenia, Apollo. Was machen Sie? Sie haben das Geschäftsmodell so verändert, dass Sie in Kenia die Daten von Satelliten über Feuchtigkeit, über Bodenbestimmung etc. in bestimmten Bereichen für Kleinbauer zur Verfügung stellen. Sie geben die Kredite an diese Kleinbauer auch, sie garantieren die und darüber haben sie bereits 165.000 Kleinbauer vor Ort unterstützt und deren Erträge sind um 2,5-fach gestiegen.
Wie gelingt eine Welt ohne Hunger? Das ist die Frage, über die wir heute gemeinsam nachdenken. Auch wenn wir hier in Deutschland und anderen reichen Ländern keine akuten Hungersnöte haben, es gibt schon viele Leute, die sehr genau hinschauen müssen, was sie sich noch leisten können und die auch wieder auspacken, was sie sich vielleicht schon in den Einkaufskorb gelegt haben, wenn sie auf den Preis schauen. Also, dass manche Länder gesagt haben, wir können jetzt keine Nahrungsmittel mehr exportieren. Wir müssen erst mal gucken, dass die Leute hier im Land satt werden. Ist das nicht auch ein berechtigtes Anliegen,
Herr Mettmann? Ich finde das ja, also bei allem Recht, das diese Krise nun einfordert, dass wir über sie reden, finde ich es auch ein bisschen problematisch, dass wir nun an vielen Stellen so tun, als hätten wir plötzlich Probleme, die vorher nicht da waren. Sie haben das gerade angesprochen, es gibt ja auch hierzulande Hunger. Der ist nicht so, wie wir uns den vorstellen. Wir nennen ihn versteckten Hunger. Das liegt einfach daran, dass Menschen sich keine gesunden Nahrungsmittel leisten können, deswegen Nährstoffmangel haben. Und das hat auch Folgen bis hin zu Bildungsgerechtigkeit, weil sich bei Kindern das Gehirn nicht ausreichend entwickeln kann, weil diese Sachen fehlen. Dieses Problem haben wir seit Jahrzehnten. Und das wird von so einer Krisendiskussion jetzt verdeckt. Und gleichzeitig muss ich sagen, riecht es mich dann auf, wenn wir so eine Krise haben und die EU hat gerade auf den Weg gebracht einen Plan, wie wir die Landwirtschaft nachhaltiger machen können, wie wir sie wirklich umbauen können. Das ist alles nicht genug, aber es geht in die richtige Richtung, hin zu einem weniger pestizidbelasteten, weniger intensiven, nachhaltigen Umbau. Und dann kommt die Krise und es dauert keine 2 Wochen und die Agrarindustrie fordert, diesen Umbau müssen wir aber jetzt sofort stoppen. Wir müssen jetzt wieder auf den stillgelegten Flächen Pestizide zulassen und so weiter, um bloß jetzt diese Krise zu bekämpfen. Und das finde ich einfach unehrlich, weil die Probleme, die haben wir schon ganz lange. Da hat sich niemand für interessiert. Und jetzt wird die Krise genutzt, um Fortschritt zurückzudrehen.
Herr Brundrup.
Ja, ich will da auch mal explizit auf diese Problematik der Nahrungsmittelpreise eingehen, nicht? Weil übertriebene Spekulation kann und tut auch Nahrungsmittelpreise in solchen Krisen nochmal verstärken. Die Exportrestriktionen tun das genauso. Und das tun dann natürlich auch private Hortung. Auch Bauern fangen dann an, natürlich Produkte oder Händler Produkte zurückzuhalten, in der Hoffnung, dass die Preise noch mehr steigen. Und der Effekt ist dann, dass vor allen Dingen die Konsumenten darunter leiden. Und dann fangen viele Staaten an, den Export zum Beispiel für die eigene Bevölkerung, für die eigenen Konsumenten zu verhindern oder zu besteuern. Ich will das nur noch mal mit unserer Agrarwende, mit der nötigen Agrarwende. Ich glaube, wir haben tatsächlich bis letztes Jahr ein bisschen auch unterschätzt, was das für Preiseffekte auch für unsere eigenen Konsumenten hat, geschweige denn natürlich für den Weltmarkt. Also Ich kann mich erinnern, als Cem Özdemir mir angefangen hat, er sagte nur, unsere Nahrungsmittelpreise sind zu niedrig, wir müssen viel höhere haben. Jetzt sieht man, wir haben 19% Steigerung in den Nahrungsmittelpreisen. Das schafft für große Teile unserer Bevölkerung schon ein ordentliches Problem. Also man darf das auch einfach nicht unterschätzen, diese Wechselwirkung.
Ja, Stichwort Wechselwirkung. Ich finde, das ist eine schöne Beschreibung. Vernetztes globales Ernährungssystem, dieses Stichwort habe ich gelesen. Und das, finde ich, beschreibt die Sache ganz schön, wie man es gerne hätte. Aber das, was Sie gerade geschildert haben hier reihum, das beschreibt ja die Wirklichkeit ein bisschen anders. Jeder denkt doch an sich selbst, was auch irgendwo verständlich ist. Und dieses vernetzte, globale Ernährungssystem, wo man wirklich mehr oder weniger alles im Blick hat und sich zusammensetzt in den entsprechenden Gremien und sagt, wir gucken jetzt mal, wie es für alle am Ende am besten ausgeht. Frau Weller-Molonga, ist das eine schöne Vorstellung, die weit weg von der Realität ist, oder nähern wir uns dem vielleicht doch schrittweise an?
Die United Nations hat ja letztes Jahr den Food System Summit, also den Ernährungsgipfel, organisiert. Und da haben alle Länder weltweit sogenannte nationale Pathways, Wege definiert, wie sie mit diesem Thema umgehen, und haben die auch mit einer breiteren Bevölkerung in den Ländern diskutiert. Auch Deutschland hat einen nationalen Weg diskutiert. Die sind nicht immer perfekt, aber das ist schon der richtige Weg, meiner Ansicht nach, zu schauen, wie verhalten sich die einzelnen Länder in Bezug auf ihre eigenen Thematiken. Und dann wird aber auch auf das globale System geachtet. Dass es sehr komplex ist, das hat man jetzt heute gemerkt, und dass man da immer abwägen muss und die unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringen, ist absolut wichtig. Und ich glaube, dieser Welternährungsgipfel hat zumindest die ersten Richtungen davor gegeben und Diskussionspfade definiert. Und in diese Richtung müsste das weitergehen.
Gut, an der Stelle würde ich gerne Ihnen das Wort geben hier im Saal, wenn Sie möchten, Fragen stellen, Kritik äußern. Gerne auch Zustimmung. Bitte schön.
Mein Name ist Susanne Breuer. Ich arbeite bei Miserior. Und wir haben sehr viele Projektpartner, wo wir auf lokaler Ebene mit Kleinbauern und Kleinbäuerinnen eben auch zum Thema Ernährung und Ernährungssicherung arbeiten. Und was mir hier noch fehlt in der Diskussion, ist das lokale Wissen. Also wir reden immer, es wird immer davon geredet, wir müssen Innovationen in die Länder bringen. Wir müssen von außen Fachwissen hinbringen. Aber in vielen Ländern ist es vorhanden. Viele Kleinbauern und Kleinbäuerinnen haben viel Wissen, auch angepasstes Saatgut, eigenes Saatgut, was lang zum Teil verloren gegangen ist. Und wir unterstützen beispielsweise lokale Saatgutbanken, Austausch von lokalem Saatgut, das auch resistent ist gegen Klimawandel. Und dieses Wissen, was vorhanden ist, das kann man auch noch viel stärker fördern. Und das fehlt mir hier in der Diskussion, weil viel zu sehr davon diese Perspektive ist, wir bringen das Wissen dorthin, sondern viel Wissen ist auch vor Ort vorhanden. Vielen Dank.
Mein Name ist Janusz Szonka. Ich arbeite für die Internationale Klimaschutzinitiative und leite dieses Team zur Projektauswahl. Ich wollte noch mal so ein bisschen spiegeln. Sie hatten einerseits erwähnt so zwei Rollen. Das wären einmal die Regierungen, die steuernd eingreifen können, und die Produzenten in der Agrarwissenschaft. Und gleichzeitig hatten Sie so ein schönes Beispiel gebracht, wie in der Krise, da sollten nicht alle einzeln loslaufen, sondern wenn man gemeinsam an Krisen arbeitet, dann wirkt das irgendwie effizienter. Und da war meine Frage jetzt, gibt es aus Ihrer Sicht so Minimalstandards, auf die sich Regierungen vielleicht verstetigen könnten in der Anbau- und Produktionsketten, in Verteilungsfragen im agrarwissenschaftlichen Sektor? Oder sollte das weiter so alleinstehend behandelt werden, gerade jetzt auch in Reflexion zur Klimakonferenz, die jetzt ansteht in den nächsten Wochen?
Also klarere Regeln, ob die nötig sind.
Genau, oder abgestimmtere Regeln weltweit, vielleicht so.
Vielleicht Herr Brüntrup?
Ja, das ist eine hervorragende Frage, weil tatsächlich das gibt es nicht. Deswegen bestreitet man sich auch immer, was ist denn nachhaltige Landwirtschaft oder nachhaltige Ernährungssysteme, weil die Systeme sind erstens sehr, sehr unterschiedlich, aber trotzdem, es gibt noch nicht mal solche Leitplanken. Ne? Ich will das jetzt mal wieder auf die ganz hohe, auf die globale vernetzte Ebene bringen. Was mir im Moment, also was uns allen wahrscheinlich sehr viel Sorgen macht, ist im Moment, dass diese globalen Regeln, oder sagen wir mal, überhaupt das Regeln machen, in Gefahr laufen. Und das ist vielleicht die größte negative Konsequenz des Ukraine-Krieges, ist, dass dieser Konflikt wird im Moment in alles reingebracht, auch in die technischen, in die Umweltkonventionen. Also da muss man sehr vorsichtig sein, auch von unserer Seite, dass wir nicht übertreiben, dass wir diese ganze globale Governance, wie wir das nennen, nicht zerstören dadurch diesen Krieg. Denn da machen wir natürlich sehr, sehr viel mehr kaputt als nur unsere Beziehungen jetzt zu Russland. Und wir haben die Vernetzung durch die Märkte, durch die Technologien, durch Migration, durch Preise. Also die Vernetzung ist ja da. Und der wichtige sozusagen, die Politik, die da sozusagen wenigstens Leitplanken setzen kann. Wir können die Interessenkonflikte ja nicht lösen. Das haben wir ja selber auch in Deutschland gesehen, als die Masken knapp waren. Da haben sogar wir dann Exportverbote eingeführt dafür. Also weil der Druck aus der Bevölkerung so groß war. Man kann es nicht, die Interessenkonflikte zugunsten einer globalen, besseren Welt, kann man die nicht ganz aufheben. Aber wir müssen wenigstens diese Strukturen erhalten.
Herr Medmann. Ich beobachte ja die Debatte über Umweltschutz, Klimaschutz, Agrarpolitik jetzt auch schon eine Weile und mir ist dieses Muster tatsächlich bekannt. Ich unterstelle Ihnen das ganz sicher nicht, wenn Sie sagen, wir brauchen mehr Kooperation, aber im Allgemeinen sagt das beispielsweise die deutsche Regierung, wenn sie selber nichts machen will. Das ist sozusagen eigentlich der Modus und ich finde das schwierig aus einer Perspektive eines Landes, eines Staatenblocks wie der EU, die bringen wir es mal auf den Punkt, da eher zu den Tätern gehört, was globale Ungerechtigkeiten angeht, was nicht nachhaltiges Wirtschaften angeht, wenn die darauf verweisen und sagen, jetzt müssen wir aber erstmal alle an einen Tisch kommen und dann darüber reden, ob wir jetzt mit unserem blöden Verhalten aufhören. Das kann ich verstehen, wenn das ein Land wie, I don't know, Kenia sagt und sagt, hey Leute, wir müssen jetzt mal darüber reden, dass ihr mal mit dem Mist aufhört. Aber wir, finde ich, haben nicht das Recht, jetzt dahin zu gehen und darüber zu lamentieren, darüber zu jammern, sondern wir haben alle Hebel in der Hand, um ganz kurzfristig Dinge zu verändern und auf den Weg zu bringen.
Das war das RBB24 Inforadio Forum, heute gemeinsam mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Auf dem Podium Helga Flores-Trecho, bei Bayer zuständig für Beziehungen und Partnerschaften mit internationalen Organisationen, Michael Buntrup vom Deutschen Institut für Entwicklung und Nachhaltigkeit, Chris Medmann, Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation Foodwatch und Christel Weller-Molonga, Abteilungsleiterin ländliche Entwicklung und Agrarwirtschaft bei der GIZ. Ich danke Ihnen für die Debatte, Ihnen hier im Saal für Ihr Interesse, Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.